ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Hartmut von Sasse ist zu Gast, Professor für Theologie und Religionsphilosophie noch an der Humboldt-Universität in Berlin. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Bei uns dreht sich es heute um den Glauben. Können wir bei uns beiden mal vielleicht gerade so ein bisschen abklopfen? Woran glauben Sie?
Ich glaube, dass es eine gute Idee ist, nicht sofort alles zu glauben. Also eine gute Mischung aus einem gesunden Skeptizismus sich zu erhalten mit Blick auf alle möglichen Dinge. Also das ist weniger als Wissen, aber mehr als Hoffnung.
Glaube ist immer stark verbunden mit Religion und mit einem Gott in der Vorstellung bei uns. Aber es gibt ja auch Menschen, die an den einen Verein glauben oder an die Liebe. An was glauben wir alles so?
An sehr, sehr unterschiedliche Dinge, dass also Glauben selber sinnvoll sein kann, an die Liebe, einige Beispiele hatten Sie ja selber genannt, Fußballvereine, ich weiß gar nicht, ob da die Relation des Glaubens so eine große Rolle spielt, aber vielleicht so verbundene Phänomene wie Vertrauen oder Begeisterung oder so etwas. Das heißt also vom Glaubensbegriff kommt man dann gleich an andere, damit verwandte, aber nicht identische Haltung. Also das zeigt, wenn man jetzt so die Beispiele durchgeht, Glauben an sich selbst, Glauben an die anderen, Glauben an die Welt, Glaube, dass die Naturgesetze nicht morgen zu Ende sind und alles anders ist. Ohne Glaube geht es nicht. Und wie fundamental dieses Phänomen ist, wird dann sofort deutlich.
Haben Sie den einen Verein für sich?
BVB. Muss ich leider hier in Stuttgart sagen.
Okay, das ist völlig in Ordnung. Macht man auch schwere Zeiten
durch. So ist es, man macht sehr schwere Zeiten durch.
Verwechseln wir Glaube vielleicht auch das ein oder andere Mal mit Hoffnung? Also wenn ich an das Gute im Menschen glaube, dass ich hoffe, dass irgendwo noch ein Fünkchen Anstand in jedem steckt?
Ja, also das kann man sich alltagssprachlich auch deutlich machen, dass also häufig diese Verwendung der Worte Glaube, vielleicht auch Vertrauen, Hoffnung, manchmal gar nicht so klar ist und die Grenzen sozusagen gar nicht da sind, die Phänomene verschwimmen. Wenn man philosophisch die Sache betrachtet, dann ist man da ein bisschen genauer und zieht manchmal auch ein bisschen künstliche Grenzen ein, damit die Dinge etwas klarer werden. Und dann könnte man sagen, also jeder Hoffnungsakt impliziert einen des Glaubens. Und dann kommen noch verschiedene andere Elemente dazu. Das heißt also, jeder, der hofft, glaubt auch. Es muss aber nicht unbedingt umgekehrt so sein. Und dann sieht man sozusagen die grammatischen Verbindungen, die begrifflichen Verbindungen, wie dann diese sehr unterschiedlichen Konzepte zusammenhängen und ineinander übergehen, sich überlappen, manchmal aber auch wieder streiten.
Glaube und Moral, wie eng hängen die beiden Begriffe zusammen?
Naja, also wir glauben vielleicht nicht, dass die Moral richtig ist, aber indem wir moralisch handeln und machen wir ständig irgendwelche Unterstellungen. Also wir gehen erstmal davon aus, und das könnte man ja erstmal als Beziehung des Glaubens zur Umwelt, zu den Mitmenschen betrachten und bezeichnen, dass es bestimmte Regeln gibt, an die sich die anderen auch irgendwie halten. Also Verkehrsregeln wären vielleicht ein gutes Beispiel, das ist jetzt nicht moralistisch, obwohl das auch mit Moral zu tun haben kann. Und wir fahren dann durch die Straßen und gehen erst einmal normal davon aus, dass sich alle erstmal an die Regeln halten. Das ist erst einmal trivial, wird aber sofort nicht trivial, wenn wir uns vorstellen, wenn wir diese Unterstellung nicht machen würden, ja, dann könnten wir im Grunde genommen gar nicht auf die Straßen uns begeben. Und es wäre fast lebensgefährlich. Das heißt also, wir haben alle möglichen tief eingelassenen, in unsere Alltagswelt tief eingelassenen Unterstellungen, die könnte man mit Glauben bezeichnen, die wir machen müssen, damit die Sache einfach überhaupt funktioniert. Und vielleicht ist es auch so, dass es nicht so ist, dass da draußen irgendwie eine Welt ist, die irgendwie funktioniert und dann verhalte ich mich zu ihr glaubend oder vertrauend oder hoffend, sondern indem ich das Vertrauen den anderen sozusagen zeige, vielleicht wie so einen Vorschuss gebe, funktionieren die Dinge. Das ist eine etwas interessantere Denkfigur, ja, dass also nicht da draußen eine Welt ist, die irgendwie funktioniert und dann verhalte ich mich zu ihr irgendwie hoffend, glaubend, liebend oder vertrauend, sondern indem ich sozusagen auf die Welt Vertrauen zugehe, vertraulich manchmal auch, funktionieren die Dinge, ja, und dann können die anderen mir auch vertrauen und es ist wie so ein Geben und Nehmen.
Heißt aber auch, dass dann Glaube in dem Fall, so wie Sie es beschrieben haben, auch mit Enttäuschung zusammenhängen kann.
So ist es. Es ist wie mit Gesetzen, von denen klar ist, dass es sie gibt im Bewusstsein davon, dass sie die ganze Zeit gebrochen werden. Und jetzt ist die Frage, ob bei Normen oder Gesetzen das Wissen darum, dass sie gebrochen werden, das gegen die Gesetze spricht. Und das ist offenbar nicht der Fall. Ja, wir haben diese Grundform des Zusammenlebens, eine juristische, wenn man so will, oder eben moralische auch, da kommen die Dinge dann sozusagen wiederum zusammen, im Wissen darum, dass sie nie wirklich ganz verwirklicht werden. Und mit dem Glauben ist es ganz genauso. Ja, wir glauben, wir wissen nicht. Das heißt, da ist ein Unterschied. Also epistemisch, das heißt mit Blick auf das Erkennen, ist der Glauben, wie das Meinen oder Vermuten, viel, viel schwächer als das Wissen. Da haben wir ganz starke Gründe. Da sind wir gerechtfertigt in den Annahmen. Auch da kann es schiefgehen, das wissen wir. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel geringer. Und falsch zu liegen beim Glauben oder bei sozusagen schwächeren epistemischen Haltungen, wie man das dann technisch ausdrückt, wo man sich eben nicht sicher sein kann, wo der Zweifel größer ist, wo die Gegenannahmen stärker sind und trotzdem die Annahme ist, ja, ich glaube daran, ich habe erstmal so eine positive Feststellung, wird in dem Glauben getan, dass die Einstellung widerlegt werden kann. Und manchmal ist man dann tief enttäuscht, ja.
Glauben ist nicht Wissen, ne?
Genau.
Ich habe im Internet eine Definition von Glaube gefunden. Glaube bedeutet, den Alltag aus dem Vertrauen zu Gott leben. Gehen Sie damit?
Ja, das ist sozusagen so eine ökumenische Definition, gegen die man fast gar nichts haben kann. Ja.
Hat sich Glaube über die vielen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte bei uns verändert, wie wir damit umgehen? Also wenn wir es alleine an die Kirche binden wollen, waren die Menschen früher kirchenhöriger, haben weniger hinterfragt?
Ja, also das muss man eindeutig bejahen, dass es da nicht nur einfach Veränderungen gab, sondern drastische und dramatische Veränderungen gibt. Jetzt ist natürlich sofort die Frage, über welchen geografischen Raum man redet. Also wenn wir das jetzt mal erstmal mit Mitteleuropa betrachten, engt das dann schon die Perspektive ein. Und dann ist die zweite Frage, welchen Zeitraum man da so sieht. Also vielleicht die letzten 150 Jahre, wenn man sich das so anschaut, gab es und gibt es dramatische Veränderungen. Und selbst innerhalb von Deutschland gibt es sehr unterschiedliche Entwicklungen, vor allen Dingen natürlich zwischen Ost und West. Ich komme jetzt aus dem Osten und da haben wir eine total durchsäkularisierte Gesellschaft. Man sagt eigentlich auch religionssoziologisch, dass Tschechien und Ostdeutschland die in Europa am stärksten säkularisierten Bereiche sind. Mhm. Und wenn man jetzt unter Säkularisierung die These versteht, dass Formen der Modernität, also der modernen Gesellschaft, die sich durch bestimmte Eigenschaften auszeichnet, Rationalität, soziale Differenzierung, also die Idee, dass eine Gesellschaft der Moderne so unterschiedliche Teilbereiche hat, Wirtschaft, Kunst, Politik, dass sich das immer weiter ausdifferenziert, also es nicht mehr das eine Übersystem gibt, also dass solche Entwicklungen wie eine moderne, ja, wenn die zunehmen, dass dann der religiöse Glaube abnimmt. Und für, das ist also die Säkularisierungsthese, eine der beliebtesten in der Soziologie allgemein. Und für Deutschland trifft diese These zu. Ja, sie ist immer wieder umstritten gewesen und gesagt worden, schaut in die USA, da gibt es offenbar diesen Zusammenhang nicht. Da gibt es eine moderne, spätmoderne Gesellschaft und trotzdem gibt es starke religiöse Zugehörigkeit. Also diesen angenommenen Zusammenhang der Säkularisierungstheorie gibt es dort nicht. Aber das stimmt auch dort nicht. Ich habe lange Zeit in Amerika auch gelebt und da haben wir auch Säkularisierungsformen, die zeigen sich da vielleicht ein bisschen anders. Also insofern muss man diese Frage bejahen. Es gibt dramatische Änderungen und dann kann man sich die Ebenen anschauen. Die eine haben sie ja eben in der Frage schon auch angesprochen, nämlich die Ebene, wie es um Religion im weitesten Sinn bestellt. Es ist also, dass die Leute sozusagen irgendwie religiös sind und das dann eben eher im Privaten machen. Und die andere Ebene wäre die des Institutionellen, wie es also eigentlich um so etwas wie Frömmigkeit in der Kirche bestellt ist. Und das ist eine ganz andere Form. Da gibt es dann unterschiedliche Antworten darauf.
Und wenn wir in die heutige Zeit schauen, dann ist ja sozusagen auch nochmal eine weitere Ebene, auf der kirchliche oder christliche Inhalte verbreitet werden, dazugekommen, wenn wir uns Social Media angucken.
Ja.
Welche Rolle spielt da tatsächlich Religion, Kirche, Glaube?
Ja, also die Kirchen und die Gemeinden versuchen sich natürlich auch selber zu digitalisieren. Also das heißt, Glaube wie viele andere Formen auch haben gewisse Infrastrukturen. Die Kirche selber ist eine Infrastruktur. Und jetzt könnte man die alte Rechnung aufmachen, dass Inhalte und Formen miteinander ineinander gehen. Und wenn die Form wechselt, ändern sich auch die Inhalte. Ja, das heißt also, wenn die Form in unserer heutigen, sagen wir mal spätmodernen Gesellschaft immer stärker von digitalen Formen beeinflusst ist, dann wird das auch die Inhalte, das, was man überhaupt noch als Kirche vertreten kann, was bei den Menschen ankommt, was aber an sich wichtig ist, unabhängig davon, ob es irgendwo ankommt, wichtige Unterscheidung, wird man dann sagen müssen, ja, also die Formen, die Gefäße haben sich drastisch gewandelt, gerade in den letzten 10 Jahren, und die Kirchen versuchen da sozusagen mitzugehen, und das wird für die Inhalte und für die Form des Glaubens, die er heute noch hat, das wird man dann noch sehen müssen, drastische Veränderungen mit sich führen, und einige davon sehen wir. Ein konkretes Beispiel ist die Pandemie, wo die Kirche dann plötzlich in dieser wirklichen Ausnahmesituation über 2, 3 Jahre auch neue Formen finden musste. Und ein ganz konkretes Beispiel, was auch theologisch interessant ist, ist, kann man unter Pandemie-Gesichtspunkten, das heißt also mit Formen der Distanz, ja, mit all den Distanznahmen, die wir ja auch kennen und kennengelernt haben, auch in anderen Kontexten, aber eben auch der Kirche, überhaupt noch gemeinsam Abendmahl feiern? Gibt es ein digitales Abendmahl? Ja? Und wenn man davon ausgeht, dass zum Abendmahl, wie überhaupt zur Kirche, Gemeinschaft gehört, sieht man sofort die Probleme, die sich da stellen. Kann es so etwas geben wie eine digitale Gemeinschaft? Was ist der Unterschied zwischen einer Gemeinde, die in der Kirche zusammenkommt und sozusagen den Kelch weitergibt, ja, und einer, wo die Leute vor dem Screen sitzen, möglicherweise sogar noch später sich das angucken. Das heißt also, es gibt auch eine zeitliche Verschiebung. Ja, auch diese Sendung wird man sich wahrscheinlich im Screen angucken. Ja, dann ist die Gleichzeitigkeit aufgehoben. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, das hier als Live-Sendung zu sehen. Und genau die gleichen sozusagen medientheoretischen Fragen stellen sich eben auch beim digitalen Abendmahl. Und dann wird es sozusagen ganz konkret. Und da haben wir jetzt sozusagen ein konkretes Beispiel für die sozusagen medialen Verschiebungen, von der die Spätmoderne gekennzeichnet und charakterisiert ist.
Was ich mich auch gefragt habe, ob, wenn wir bei einem Gott oder einer Göttin bleiben, ob die künstliche Intelligenz so eine Art Konkurrenz dafür ist, weil diese Eigenschaften, allwissend, unfehlbar, die haben wir bisher immer nur Gott zugeschrieben.
Ja, das ist richtig. Man könnte ja sagen, dass Gott sowieso immer nur eine künstliche Intelligenz selber gewesen ist. Und zwar deshalb, weil Intelligenz immer etwas Künstliches hat. Das ist nicht ein neues Phänomen, sondern Intelligenz hat immer etwas Artifizielles. Sie verhält sich zu sich selbst. Das heißt, dass eine gewisse Selbstverständlichkeit weggenommen wird. Das könnte man schon als künstlich und artifiziell bezeichnen. Und Gott ist dann sozusagen ein Hyperadressat einer künstlichen Intelligenz, wo alle Eigenschaften, Wissen, Dasein sozusagen ins Unendliche gesteigert werden. Und Sie haben es ja angesprochen, wir wissen dieses oder jenes, und Gott, die Göttin, they, weiß eben alles, ja, also alle Eigenschaften, die wir, so eben jedenfalls die traditionelle Lehre, die wir auch haben, wir wissen dieses oder jenes, wir sind jetzt hier im Studio, die sind sozusagen ins Unendliche gesteigert. Und insofern wäre Gott die höchste künstliche Intelligenz, die sich überhaupt denken kann über die nichts Höheres gedacht werden kann, wie es mal traditionell hieß.
Wie schwer haben es Glaube, Kirche, Religion in Krisenzeiten, oder ist das nicht eigentlich ein idealer Nährboden?
Ja, also zunächst einmal kann man ja grundsätzlich sagen, dass Glaube per se ein Krisenphänomen ist, nämlich ein Entscheidungsphänomen. Krise ist als Entscheidung, wir verbinden damit immer sozusagen ungute Zeiten, und dann ist die Krise sozusagen das Ausnahmephänomen. Für den Glauben und für die Kirche ist die Krise eigentlich der Normalzustand, also die Default Position. Deshalb gibt es eine gewisse Kompetenz der Handhabung von Krisen, das wäre das Erste. Das Zweite ist, dass ich genauso oder ähnlich reagieren würde wie Sie jetzt auf die eigene Frage, nämlich, dass eigentlich ist ja so, ist, dass die Kirchen ein besonderes Krisenmanagement eigentlich haben, ja, und dass sie gerade in Krisenzeiten ein Adressat für die Probleme, vielleicht auch für einige Lösungen, vor allen Dingen aber erst einmal einen Raum bieten, wo Krisen thematisiert werden können. Also Krise wäre sozusagen genau die Stunde der Kirchen.
Aber die Nachfrage ist anscheinend nicht so.
Das ist richtig. Also wenn man das verbindet jetzt mit der Säkularisierungsdebatte, die wir vorhin hatten, dann muss man einfach feststellen, dass die Zugehörigkeit zu den Kirchen abnimmt. Das ist einfach so. Dazu gibt es viel zu sagen, viele Gründe gibt es dazu.
Können wir später auch noch machen.
Können wir nachher noch darüber reden. Aber auf jeden Fall gibt es eine Krisenkompetenz der Kirchen. Und ich würde eben auch mir wünschen, aber auch erstmal feststellen, dass in diesen Krisenzeiten, in denen wir ohne Frage leben, die Kirchen da ihre Stimme haben und es eigentlich ihre Zeit wäre, sozusagen zu moderieren oder erst einmal einen Raum bieten, wo diese Fragen verhandelt werden können. Also nicht sofort auf die Lösungen zu gehen und zu fragen, was sind denn jetzt die möglichen Antworten, sondern bevor man gute Antworten findet, braucht man erst einmal die richtigen und guten Fragen.
Hat Religion eigentlich jemals die Kraft gehabt, habe ich mich gefragt, durch Krisen zu helfen? Oder war es dann eben, dann sind wir wieder bei dem Thema, war es eher Hoffnung und Wunsch?
Also erst einmal selbstkritisch muss man ja sagen, dass die Kirche selber viele Ursachen gegeben hat der Krisen. Ja, es ist also vielleicht geschichtlich betrachtet genau umgekehrt. 30-jähriger Krieg wäre sozusagen so ein ganz klassisches, aber weit hergeholtes Beispiel vielleicht. Anders gibt es andere Beispiele, die in die andere Richtung gehen und sagen, naja, also wenn wir sozusagen die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg nehmen oder die Stellung der Kirchen in den letzten Jahren der DDR, da hat die Kirche eine ganz, ganz große Rolle gespielt. Nicht nur Krisenverwalterin, sondern ein gestaltendes Element. Da gibt es sehr, sehr viele Beispiele, wo die Kirche eine ganz hervorragende und gute Rolle gespielt hat, ohne die Rolle jetzt dramatisieren oder überschätzen zu wollen. Das wäre sozusagen die institutionelle Ebene. Und dann ist es natürlich so, dass die Kirche, und ich denke, dass das nach wie vor so ist, besonders gefragt ist bei Krisenzeiten auf individueller Ebene. Tod, Geburt, das, was man in der Theologie Kasualien nennt, also sozusagen ganz konkrete Einschnitte, positiv oder eben katastrophal, jedenfalls existenziell der Menschen. Und die Kirche hat offenbar dort eine Kompetenz, die nicht richtig ersetzbar ist. Also wenn man sich jetzt die Frage stellt, ja, wenn man jetzt die Kirchen mal schließen würde und sich fragen würde, wohin wir gehen mit Hochzeit, mit Tod, mit Schmerz, mit existenziellem Leid, gibt es, würde ich sagen, kein anderes soziales System, keine andere Figuration, die so einen reichen Symbolhaushalt hat wie die Kirche. Es gibt keinen anderen Player sozusagen auf dem Markt, wenn man das jetzt mal markttheoretisch betrachten würde, der so cool ist wie die Kirche.
Und ich glaube, dass sich die Kirche dessen vielleicht selber nicht immer bewusst ist?
Ja, natürlich. Ich habe das natürlich jetzt extra in die andere Richtung ein bisschen übertrieben. Ja. Coolness wird mit der Kirche nun wahrlich nicht verbunden. Das muss aber überhaupt gar nicht so sein. Es ist ja so, dass wir, damit die Dinge nicht lächerlich werden, nicht schal werden, nicht oberflächlich werden, einen Symbol- und Bildhaushalt haben müssen, der bei einer Hochzeit, bei einer Trauerfeier irgendwie trägt. Das ist ja so eine Metapher, die da immer wieder kommt. Es soll Halt geben und es soll tragen. Und wenn man jetzt die Kirche mit ihrem Equipment, ja, mal wegnimmt, dann kann man sich doch mal die Frage stellen, wer kann es denn besser? Und mir fällt niemand ein.
Die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist nicht mehr Mitglied der katholischen oder evangelischen Kirche. Das war vor 15 Jahren noch ganz anders. Fälle von Missbrauch und sexualisierter Gewalt, die mangelnde Aufarbeitung dieser Fälle, Geldverschwendung, die Ablehnung Homosexueller, also Gründe für Kirchenaustritte gibt es einige. Svens Leute geht weiter mit dem Theologen Hartmut von Sass. Also haben die Kirchen ein massives, was ist es dann, Glaubwürdigkeitsproblem?
Das ist sicher so. Also die Krisen mit Blick auf die Missbrauchsfälle hat eine große Rolle gespielt, aber es sind einerseits eben sozusagen interne Gründe. Einer, den haben wir da eben gerade genannt, diese Missbrauchsfälle, die auch in der evangelischen Kirche hohe Wellen geschlagen haben. Und ob der Umgang damit immer so souverän, gut, wirklich ehrlich gewesen ist, ist eine berechtigte Frage. Das will ich gar nicht bei aller Coolness der Kritik oder der Kirche beziehungsweise dem Glauben, die ich behauptet habe, ist das sofort zuzugeben. Andererseits gibt es allgemeine Gründe, die vielleicht mit der Kirche gar nicht so viel zu tun haben, sondern die mit Institutionen in unserer spätmodernen Gesellschaft zu tun haben. Wenn wir also denken an Parteien und Parteimitgliedschaft, an Vereine, an Engagement jeder Art von politischen Zusammenhängen über Sport oder auch Gewerkschaften, dann sehen wir überall ein abnehmendes Engagement. Und das trifft und betrifft eben auch die Kirchen. Also wir haben sozusagen zwei Sets von Gründen. Mhm. Eine Set, das sozusagen mit dieser Institution selbst zu tun hat. Andererseits eine allgemeine Entwicklung, die ungut ist in der spätmodernen Gesellschaft. Das beruht sicher auf unterschiedlichen Gründen. Einer davon ist die stark zunehmende Individualisierung.
Auf der anderen Seite hatten wir jetzt gerade eine Bundestagswahl erlebt, wo die Wahlbeteiligung sehr hoch war. Das heißt nicht, dass das alles Parteimitglieder dann auch geworden sind. Ja. Was mir auch noch untergekommen ist, dass die Jugendlichen, das ist glaube ich die letzte Shell-Studie gewesen, eher Parteien vertrauen als der Kirche. Das hat ja auch schon eine ziemliche Aussagekraft.
Ja, also erst einmal würde ich sagen, es ist immer noch so, dass die Kirchen mit Abstand die größte Körperschaft sind, in der sich Menschen irgendwie organisieren. Es ist jetzt die 50%-Marke sozusagen unterschritten gewesen, aber trotzdem sind immer noch gut 20 Millionen Menschen katholischen Glaubens und Mitglied und auch 20 Millionen bei der evangelischen Kirche. Das ist also ein ungeheurer Schatz, den man da hat. Kirchenbashing ist zu einem Volkssport geworden. Mhm. Aber erst einmal muss man anerkennen, dass es mit Abstand die größte Organisationsform ist. Danach kommt, glaube ich, der Deutsche Fußballbund mit 5,6 Millionen Mitgliedern. Also Platz 2 ist dann sozusagen weit abgeschlagen, müsste man sagen, wenn man das jetzt unter Sportgesichtspunkten sieht. Aber ohne Frage, die Dinge nehmen ab und die Kirchen müssen sich sowohl intellektuell, religiös, aber auch institutionell auf harte Zeiten einstellen und müssen sozusagen vielleicht Kirche nicht mit großem K schreiben, sondern mit kleinem. Und dann kommen wir wieder in eine Situation, in der die Kirche eben nicht mehr Volkskirche ist, sondern eher eine Minderheit, die es vielleicht dann umso ernster meint. Und wir haben ja viele Beispiele in der Kirchengeschichte, da muss man nicht weit zurückgehen, in der das so war. Die DDR-Kirchen beispielsweise haben sicher unter historisch ganz anderen Bedingungen so agiert. Ja, im Bewusstsein davon, dass es dort ein Sozialsystem gibt, das völlig anders konfiguriert ist. Dort kam natürlich noch hinzu diese unglaubliche Religionskritik und Religionsfeindlichkeit, muss man geradezu sagen. Aber es ist so gewesen, dass die Kirchen aus eben ganz anderen Gründen und einem anderen Kontext als eine Minderheitskirche agiert haben und dort ganz, ganz wichtige Arbeit geleistet haben und auch Leuten Halt gegeben haben. Das scheint mir die Zukunft zu sein, dass wir aus einem volkskirchlichen Modell in ein ganz anders konfiguriertes übergehen und dann kann man sich sozusagen die Kirchengeschichte anschauen und versuchen zu lernen aus dem, was schon mal war, mit Blick auf eine ganz neue Zeit, die ganz andere Antworten abverlangt und uns vielleicht zu suchen aufgibt.
Kirche mit kleinem K heißt demütig sein?
Also Christ zu sein heißt erst einmal demütig zu sein. Ja, es gibt gar kein Christentum ohne Demut. Wer glaubt, sollte demütig sein. Humilitas, also eine der Grundtugenden. Und das würde den Kirchen im Umgang mit allen möglichen Krisen, auch denen, die sie selber verursacht hat, auch gut tun.
Atheistisch glauben, darüber hat SWR1 Leutegast, der Professor für Theologie und Religionsphilosophie Hartmut von Sassen, Buch geschrieben. Müssen wir kurz aufdröseln. Atheismus, die Weltanschauung, die Existenz eines Gottes verneint. Und dann der Glaube, wie passen diese Gegensätze dann doch irgendwie zusammen?
Ja, also zunächst einmal scheint es wirklich so zu sein, dass es einen Widerspruch gibt. Atheistisch, Sie hatten es gesagt, bedeutet dann eben, die Existenz Gottes wird verneint oder die Sinnhaftigkeit des religiösen Glaubens insgesamt in Abrede gestellt. Und das scheint dann nicht besonders gut zu passen zu einem religiösen Glauben. Und natürlich, der Text, den ich da geschrieben habe, dieser Essay Atheistisch Glauben, spielt nun genau mit diesem Widerspruch und versucht, die Sache auf den Kopf zu stellen. Und das kann man so machen, dass man sagt, naja, also grammatisch, so beginnt dann auch dieses kleine Büchlein, funktioniert ja atheistisch Glauben so, dass atheistisch wie ein Adverb funktioniert. Und mit Adverbien qualifizieren wir, benennen wir Tätigkeiten, die wir sonst vollführen, etwas genau näher. Also man kann zum Beispiel mit guter Laune durchs Leben gehen oder fantastisch Fußball spielen, das ist gute Laune oder fantastisch, sind da Näherbestimmungen dessen, was wir sonst so tun. Und genauso offenbar funktioniert grammatisch dieser Titel eben auch. Atheistisch ist eine Näherbestimmung, wie wir glauben. Das kann man jetzt genauer aufdröseln. Mit dem Atheismus, der da als Adverb vorkommt, verbinde ich im Wesentlichen zwei, drei Elemente. Das eine ist, dass es atheistisch ist. Also, dass es eine Verneinung eines theistischen Gottesbildes ist. Darüber kann man viel sagen. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen. Also, eines personalen Gottesbildes, das aus meiner Sicht hochproblematisch ist. Atheistisch wäre dann erst einmal die Kritik dieses Gottesbildes. Das hat weitreichende Auswirkungen. Denn viele Leute würden erst einmal sagen, naja, das gehört notwendig zum Glauben. Das bestreite ich. Genau, das bestreite ich eben sozusagen. Ja, das ist sozusagen das kritische Element dieses atheistischen Konzepts. Das andere ist, dass ich denke, dass die Redeweise von Gottes Existenz schon problematisch ist. Sie legt bestimmte Dinge nahe, die problematisch sind, theologisch und philosophisch. Also, dass etwas existiert wie so ein Gegenstand und so etwas. Das ist offenbar ja nicht gemeint. Gott ist kein Gegenstand. Er soll nicht vergegenständigt werden, nicht verobjektiviert werden, wie es dann immer heißt. Auch das wird sozusagen kritisch genannt. Und das dritte Element ist ein selbstkritisches, nämlich, dass der Glaube seine eigene Verneinung, die ja mit dem Atheismus verbunden ist, selber ja irgendwie überwinden muss. Ihm ist die ja selber nicht fremd. Also woran ich daran denke, nicht glaube, sondern denke, ist diese berühmte Stelle, die viele, die auch sozusagen kirchennah nicht mehr sind und bibelfest auch nicht mehr, alle kennen. Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Das ist im Markus-Evangelium. Der Vater eines Sohnes, der von Jesus geheilt werden soll, sagt ihm das. Und da sehen wir eine sehr interessante Denkfigur. Und mit dem Glauben ist der eigene Unglauben nicht nur nicht fremd, sondern er ist sich bewusst, dass der zu ihm gehört. Das heißt also, das Element der Verneinung oder des Zweifels oder der Irritation ist Bestandteil des Glaubens selber. Und das ist sozusagen dieses dritte Element, das mit diesem Atheismus verbunden ist. Und dann kann man weiter sozusagen das weiter ziselieren und konkretisieren. Also diese drei Elemente verbinde ich erst einmal. Und dann sehen wir, dass es eben nicht so ist, dass der Atheismus auf der einen Seite steht und der Glaube auf der anderen, sondern der Atheismus in dem eben genannten Sinn kann verwendet werden, um den Glauben nun gerade zu konkretisieren, sich genauer darüber Rechenschaft abzugeben, was es mit dem Glauben auf sich hat. Und genau das ist die Aufgabe der Theologie.
Wie viel Applaus aus theologischen Kreisen haben Sie für Ihr Essay bekommen?
Wenig. Die professionellen Reaktionen sind eigentlich immer Verrisse. Aber das ist natürlich sehr, sehr interessant, weil man dann sieht, dass das System sozusagen darauf irgendwie reagiert und diese Bestreitung dann sich sozusagen auf etwas über etwas aufregt und da offenbar ja einen Nerv trifft. Also es gab nicht nur kritische Voten, sondern auch solche, die vielleicht das auch erstmal wertgeschätzt haben, dass da etwas versucht wird und eine andere Form von Glauben sozusagen eingespielt wird oder beziehungsweise in dem, was da angeblich da neu daherkommt, alte Denkformen wiedererkennt und das damit verbindet. Also Wohlwollen gab es auch. Was aber viel stärker ausgeprägt war, war die Reaktion aus der Öffentlichkeit, also von auch ganz einfachen Lesern, die ich ja meistens dann eben gar nicht kannte und die sich dann per Mail bei mir gemeldet haben. Der Essay geht auch mit, also schließt auch mit meiner E-Mail-Adresse. Das heißt, das war die Einladung, sich zu melden, und der Essay hat damit, das war jedenfalls die Intention, angezeigt, dass der Essay nicht mit dem letzten Wort endet, sondern dass das Gespräch dann weitergeht. Also, dass der Versuch, der Essay, eben einer ist, den man nur gemeinsam miteinander aushandeln kann und dass der Text praktisch wie so ein Angebot funktioniert und dann geht man sozusagen weiter. Und viele Menschen haben das genutzt, durchaus manchmal auch kritisch oder mit kritischen Fragen oder Nachfragen. Andere haben sich da wiedergefunden, andere, für die war das befreiend, zu sagen, ja, jetzt bin ich sozusagen, also sehe ich eine Möglichkeit, einigen Ballast, der zwischen mir und dem Glauben steht, loszuwerden, und hatten dann sozusagen wohlwollende Fragen. Und das heißt also, die Reaktionen waren eigentlich sehr insgesamt sehr ermutigend in gewisser Weise. Und ich habe ja auch für eine ganz andere Leserschaft geschrieben. Das war ja jetzt kein hochwissenschaftliches Traktat, sondern es war der Versuch, für eine andere, größere Leserschaft zu schreiben, die sich damit vielleicht verbinden kann. Und es gab bisher 4 Auflagen. Das ist für ein theologisches Buch eher ungewöhnlich.
Das gibt Ihnen ja dann schon recht, diesen Ansatz gewählt zu haben. Aber das heißt, die klassische Meinung der Leserinnen und Leser, die ist Ihnen wichtiger gewesen?
Das will ich nicht unbedingt so sagen, weil ich ja dann doch auch als Wissenschaftler, wenn dann Theologie eine Wissenschaft ist, geschrieben habe. Und die Reaktionen sind mir natürlich gar nicht egal. Über manche regt man sich dann selber auf, andere lässt man stärker an sich heran. Wenn man wirklich sagt, dass selbst der Glaube sozusagen dieses zweifelnde Element hat oder das, was ich am Anfang gesagt habe zur ersten Frage, woran ich glaube, nämlich, dass man skeptisch sein muss, dann muss man das auf sich selber auch übertragen. Wenn man also kritisch ist, muss man erst einmal mit sich selbst anfangen. Das kann ich dann natürlich nicht sozusagen einfach on hold schalten und das für mich nicht gelten lassen. Und wenn das ein Essay ist, dann kann das auch furchtbar daneben gehen. Und ich würde sagen, dass das jetzt nicht der Fall ist, aber dass es ein selbstirritierendes Element ist, dass man selber weitere Fragen hat, dass man sich nicht so sicher ist und dass man vielleicht auch mit dieser Unsicherheit spielt, das wollte ich spüren lassen, den Leser. Ja, das ist sozusagen selber für mich eine Reise.
Über die Institution Kirche möchte ich jetzt in SWR1 Leute mit dem Theologen Hartmut von Sass reden. Welche Bedeutung hat die Kirche? Ist ja mehr als dann oder kann mehr sein, so muss ich es formulieren, als ein Gotteshaus.
Ja, also zunächst einmal würde man vielleicht erstmal vermuten, dass Glauben, also gerade ja auch in der lutherischen Tradition, für den Katholizismus ist das vielleicht weniger erstmal einschlägig, etwas höchst Individuelles ist. Also es geht um den Einzelnen, der vor Gott steht, etwas sehr Privates vielleicht, Frömmigkeit sozusagen als das, was mit dem Subjekt zu tun hat. Aber, und das hat sozusagen dazu geführt, dass man erst einmal auf das religiöse Selbstbewusstsein gesetzt hat und auf den Einzelnen und so weiter. Und die Kirche kam dann erst eher sekundär, also so etwas wie Vergemeinschaftung, Gemeinde wäre dann so etwas, was dann nachklingt und dergleichen mehr. Und ich halte das für problematisch, die Sache aufzuziehen. Also ich denke, dass Glauben wirklich etwas fundamental Gemeinschaftliches ist. Und man muss dann nicht sofort von Kirche reden. Kirche ist dann sofort mit Institutionalisierung, in gewisser Weise frömmelnder Bürokratie und Verwaltung verbunden. Das muss erst einmal nicht so sein. Der sonstige Begriff für Kirche ist Ekklesia und das heißt erst einmal Versammlung. Und hier wieder ein Bibelzitat, so viele werde ich nicht verlieren heute, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter euch. Auch das ist sicher noch bekannt, also vielleicht auch ironisch zu lesen, wo zwei oder drei sich zu, also eine der wenigen Stellen, wo Jesus vielleicht mal ein bisschen Ironie hat durchscheinen lassen, sonst ist er ein sehr unironischer Zeitgenosse gewesen. Jedenfalls, damit ist gesagt, dass es erst einmal eine notwendige gemeinschaftliche Verbindung ist. Das heißt, dass man sich Religion oder Glauben als ein Bündel von Praktiken des Betens, der Meditation, der Liturgie, des gemeinsamen Singens, des Segenempfangens und Segengebens vorstellen kann. Und Praktiken sind gemeinsam geteilte Handlungsmuster. Das kann man dann runterbrechen auf diese einzelnen Praktiken. Also, dass man nicht für sich hofft, sondern mit, durch, vielleicht auch für die anderen und dergleichen mehr. Also ich würde sagen, für den Glauben ist es einschlägig, dass es erst einmal eine gemeinschaftliche Aktivität ist. Und dann kann man weitere Schritte unternehmen, wie es eigentlich jetzt von diesem Gemeinschaftlichen, was die Kirche im Sinne dieser Ekklesia, der Versammlung, der Gemeinde, der Gemeinschaft bedeutet, hin zur Kirche als Institution zu sagen gibt. Ja, also wie man von dem einen zum anderen kommt. Das ist aber nicht notwendig. Ja, also wenn man jetzt über Kirche redet, da hat man meistens immer schon und auch ja auch aus guten Gründen Kirchenkritik im Ohr. Ja, also diese Bürokratie, diese Verwaltung, die irgendwie entgegensteht gegenüber einer lebendigen Gemeinde oder
der
dergleichen.
Apparat.
Ja, der Apparat, genau, der Apparat. Und die Kirche hat einiges dazu getan, dass dieser Eindruck auch begründet entstanden ist. Das ist ein Problem. Aber erst einmal könnte man vielleicht einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, was ist denn eigentlich der Grund, warum es die Kirche gibt im Sinne dieser Ekklesia? Und ich würde sagen, es liegt am Phänomen des Glaubens selber, dass er sich vergemeinschaftet. Dass die Gemeinschaft vielleicht auch erst dadurch entsteht, dass es diesen Glauben gibt, dass er sich sozusagen in Hoffnung, in Vertrauen, Liebe im Sinne der Caritas, also in all diesen Tugenden, wie man einmal gesagt hat, sich zeigt und dadurch entsteht die Gemeinschaft. Die ist also nicht einfach so da, sondern das sind praktische Vollzüge, wo Menschen miteinander interagieren, wo sie zu sich selbst kommen, indem sie sich sozusagen gerade diesen Praktiken überlassen. Und deshalb gibt es die Kirche, deshalb ist sie sozusagen notwendig mit dem Glauben verbunden. Sie ist also kein sekundärer Akt. Ja, das war ja sozusagen die Gegenposition, sondern sie gehört fundamental zum Glauben mit hinzu.
Das heißt, gucken wir zu oft, wir hatten es eben schon, oder Sie hatten es angesprochen, dass Kirchenbashing, also Schimpf und Schande ausschütten über die Kirche halt hoch im Kurs steht, auch in den Medien muss man dann auch sagen, aber dass wir zu oft auf den Apparat schauen, als dass wir auf die Gemeinde, auf die Gemeinschaft schauen?
Exakt, genauso würde ich das sagen. Es ist mit der Kirche immer schon verbunden, dass das sozusagen dieser bürokratische Apparat ist. Und vielleicht sollten wir zurückgehen und sagen, naja, was kann denn Kirche denn sonst sein? Was ist eigentlich die eigentliche Bedeutung jetzt in einem theologischen Sinne? Ja, also dass es eine, wie man sagt, eine unsichtbare Kirche gibt. Also eine Gemeinschaft als Ideal, die sozusagen nach den Geboten, nach den Vollzügen des Karikativen, der Nächstenliebe, meinetwegen auch der fernsten Liebe lebt, ja, und sich darin selber messen lässt und das im Bewusstsein tut, dass sie gegenüber diesen Geboten immer wieder zurückfällt. Es spricht aber nicht dagegen, dass es sie gibt, ja, sondern im Bewusstsein, dass man selber Fehler macht oder klassisch sündig ist, ja, hält man an diesem Muster, an Praktiken fest und sie verlieren dadurch, dass sie nicht verwirklicht werden können, nicht an Bedeutung, ja. So, und daran muss sich sozusagen die Kirche als Institution messen lassen. Das heißt also, es gibt zwei Kirchenbegriffe sozusagen, ja. Einen der idealen Gemeinschaft im Wissen darum, dass es sie gar nicht gibt. Ja, sondern dass es ein Regulativ ist, an dem man sich orientieren kann. Und die Gemeinschaft in einem ganz konkreten Sinn muss sich daran messen lassen, jeder Einzelne. Wiederum diese interne Selbstkritik. Ich glaube, hilft meinem Unglauben. Das ist sozusagen der Subtext der ganzen Kirche. Das gilt nicht nur für diesen Pfarrer oder für diesen Vater und seinen Sohn, sondern gilt sozusagen als Grundregel für die Kirche selber. Einerseits und andererseits der Apparat, der sich daran messen lässt, was dann eigentlich die ursprüngliche Bedeutung der Kirche ist und was dafür eigentlich nötig ist. Und insgesamt muss man natürlich feststellen, dass das immer weiter auseinandergeht. Auf der einen Seite haben wir den einen idealen Kirchenbegriff, der sozusagen die Verkörperung, die räumliche, dieses Ideals. Und auf der anderen Seite haben wir eine bestimmte, sehr spät entstandene Kirche als Institution, die sich davon entfernt hat und sich sozusagen rückbesinnen sollte auf die eigentliche Bedeutung.
Wenn Sie nicht im Studio sitzen, wie kann ich mir Ihre Arbeit eigentlich vorstellen?
Also ganz unspektakulär erstmal am Schreibtisch, ja. Wir sind ja sozusagen so Armchair-Philosophers oder Theologen, machen ja keine empirische Forschung, erheben keine Daten oder dergleichen mehr. Und dann schreiben wir und überlegen uns sozusagen Argumente. Das kann überall passieren. Ansonsten ist es so, dass wir natürlich lehren. Das alte Humboldtsche Ideal, Forschung und Lehre sollen Hand in Hand gehen. Und das eine soll von dem anderen profitieren. Häufig und hoffentlich oft ist das so. Und das Sommersemester steht vor der Tür und dann werde ich wieder auf dem Katheder stehen oder um mich unter die Studierenden bewegen und mit ihnen Fragen nachgehen und versuchen sozusagen die Begeisterung für das Fach, soll ja etwas Enthusiastisches sein, vorzuleben und dann geht das auch alles viel einfacher, Fragen zu stellen und einige Antworten zu finden.
Wo sind Sie lieber, Schreibtisch oder Hörsaal? Oder ist es die Mischung?
Es ist genau die Mischung. Also ich finde, dass es sozusagen das Humboldtsche Ideal sehr viel für sich hat und dass es in den auch wieder hier das Ideal eines ist, an dem man sich orientieren kann. Das eine, das andere befruchtet, man selber etwas lernt. Ich mache das, was ich tue, vor allen Dingen deshalb, weil ich gerne selber ewiger Student sein wollte und das ist man als Professor. Insofern hat das ganz gut funktioniert jetzt.
Und Sie haben zum Sommersemester steht ein Ortswechsel an. Von der Humboldt-Uni in Berlin geht's nach Hamburg.
Ja, genau. Also meine ganzen Bürosachen sind schon jetzt am Mittwoch von Berlin nach Hamburg gebracht worden. Das ist jetzt auch wie so eine Zwischenphase und am 1. April werde ich dann an der Uni Hamburg anfangen und in der zweiten Aprilwoche geht es dann richtig los und ersten Veranstaltungen. Ich bin sehr gespannt.
Wir hatten es in dem Gespräch jetzt auch schon, christliche Inhalte auf Social Media, den Vergleich Gott mit künstlicher Intelligenz. Dieses Thema Religion, das klingt ja immer eher so als ein abgeschlossenes Thema, dass man sich eher rückblickend mit der Geschichte auseinandersetzt. Das ist es aber eben nicht so und das ist Ihnen auch wichtig?
Das ist mir sehr wichtig. Also Kirchengeschichte, entsprechendes historisches Wissen zur Genese der Religion, der Kirche, der Theologie ist unabdingbar, ohne Frage. Aber das ist eben nicht alles. Und auch in meinen Veranstaltungen geht es immer wieder darum, dass Öffnende, das Irritierende, das geradezu Aufsprengende der Thematik deutlich zu machen. Die kürzeste Definition der Religion kommt von einem katholischen Theologen, Metz heißt der, ist schon einige Jahre her. Religion ist Unterbrechung. Das ist natürlich eine Minimaldefinition, aber da wird gebrochen, da wird unterbrochen, da wird also mit den Selbstverständlichkeiten aufgehört. und irgendetwas Neues beginnt. Und das fasziniert mich an dem Thema. Insofern gehört es zur Religion, zum Glauben und zur Gottesfigur dazu, Altes aufzubrechen und auf neue Reisen zu gehen. Es hat also etwas Eröffnendes mit all den Irritationen, die dazu gehören und die vielleicht dann gerade sozusagen uns daran faszinieren, da weiterzumachen und zu suchen. Es ist eine Suchbewegung. Und Bewegungen sind sozusagen etwas Dynamisches. Die hören nicht einfach auf, sondern man muss sich dann einer Reise überlassen und man weiß nicht immer genau, wohin es geht. Und das ist bei den Veranstaltungen genauso.
Eine Reise möchte ich aufgreifen. Sie waren als Gastwissenschaftler in den letzten Jahren auch immer wieder in New York. Was haben Sie da für Erfahrungen gesammelt?
Ja, wir haben also 1,5 Jahre in New York zugebracht. Das war ein Forschungsaufenthalt und haben da in Manhattan und dann auch teilweise auch in Brooklyn gewohnt. Und ja, für das Thema der Religion, der Religiosität in der Spätmoderne ist das hochspannend gewesen. Das war jetzt nicht sozusagen mein Fokus. Ich habe da einfach ein Buch geschrieben über Hoffnung. Aber man kommt natürlich nicht drum rum, sozusagen sich den Alltag auszusetzen. Das wollte ich natürlich auch. Und Religiosität, Sie hatten es auch vorhin ein bisschen angesprochen, funktioniert da natürlich ganz anders. Ja, das ist also eine ganz, ganz andere religiöse Gemeinschaft oder Landschaft erst einmal, die auch entsprechend sorgsam zu beschreiben wäre. Und es ist dann einfach interessant zu sehen, wie das in Mitteleuropa läuft und in Nordamerika und welche Probleme es da gibt. Und wenn man jetzt die politischen Umwälzungen in Amerika sich anschaut, dann muss man auch da kritisch sagen, dass die Kirchen da keine besonders gute Rolle spielen. Stichwort evangelikale Traditionen, Stichwort Koalition zwischen diesem Trumpismus und einigen Formen der Kirche, die da ganz anders organisiert ist. Und das ist dann sozusagen sehr, sehr interessant, auch irritierend, das zu sehen, wie sich da Religiosität zeigt und was man sozusagen daraus lernen kann, wie bei uns eigentlich die Dinge beschaffen sind und wie groß die Unterschiede sind bei allen Ähnlichkeiten zwischen Amerika und Deutschland.
Wir gucken mal so ein bisschen auf die Reaktionen. SWR1-Hörer Uwe Hormuth hat geschrieben, musste leider schon auf einige Beerdigungen gehen und dazu muss ich sagen, dass mir Trauerredner wesentlich mehr gegeben haben als irgendwelche Psalme oder schlecht vorbereitete Kirchendiener, schreibt er. Und diese Mischung oder dieses Öffnen im Rahmen einer Beerdigung, dass dort halt auch Trauerredner zum Einsatz kommen, ist ja nicht verkehrt.
Nein, ist überhaupt nicht verkehrt. Also ich kann natürlich jetzt die Erfahrung nicht irgendwie ummodellieren und das ist erst einmal kritisch hinzunehmen. Aber vielleicht wäre die Erfahrung anders, wenn die Trauerrede vom Pastor, von der Pastorin gut vorbereitet gewesen wäre. Ich denke nach wie vor, das schließt an das an, was wir vorhin schon auch gesagt haben, zu dem Bild- und Sprachhaushalt, der so reich ist, den die Kirche mitbringt und der ja in gewisser Weise ein Schatz ist, dass da etwas ist, was andere Systeme so nicht haben. Und wenn man sich das sozusagen wegdenkt, dass da eine Leerstelle ist. Und da kann man vielleicht eine kleine Story erzählen von dem Begräbnis von Max Frisch 1991 in Zürich, also dem Schriftsteller, der durch und durch säkular und atheistisch war. Nun kam also die ganze intellektuelle Gruppe aus Deutschland, aus Europa nun nach Zürich, auch der große Habermas. Und die standen nun alle an dem Grab. Und Habermas eben selber, ein säkularer, atheistischer Philosoph, sozusagen nach diesem traditionellen Verständnis. Und Habermas selber hat dann im Nachgang über diese Beerdigung des großen Schriftstellers reflektiert mit dem Text, den kann man auch online ganz leicht finden, ein Bewusstsein von dem, was fehlt, der ist 2007, also 16 Jahre später publiziert worden, aber eigentlich nach dieser Beerdigung geschrieben und da reflektiert der kirchenferne Philosoph Habermas genau über das, was ich da sozusagen im Blick habe, über das Leere, das Schale, auch das irgendwie irritierend Banale einer Beerdigung, die Frisch selber sozusagen durchchoreografiert hatte. Er wollte zwar, dass es in der Kirche passiert, im Fraumünster in Zürich, das ist also diese Kirche mit diesen Chagall-Fenstern, aber er wollte keine Anhänglichkeit an irgendwelche kirchlichen Traditionen. Das fiel also alles weg und jetzt haben wir also diesen Fall, wo der kirchliche Sprach- und Bildhaushalt, eben die genannten Psalmen da in der Frage, einfach wegfallen. Was bleibt dann? Welche Konfiguration, welches System, welcher Verein, welches soziale Arrangement könnte das besser als die Kirche? Mhm. Das heißt nicht, dass es immer glückt. Das heißt nicht, dass es solche Erfahrungen, wie der Zuhörer dort gemacht hat, dass es die nicht gibt. Bedrückend oft, das streite ich nicht ab. Aber was ich interessant finde, ist eben dieses mit Habermas Bewusstsein von dem, was fehlt, wenn dieses Arrangement wegfällt, wenn das Reiche dieser Tradition keinen Ort mehr hat und eben durch nichts ersetzt werden kann. Und das finde ich erstmal ein interessantes Phänomen und macht doch eigentlich den Kirchen Mut, dass sie etwas haben, was andere nicht haben, dass sie einbringen können, was wirklich nicht für sie ist, sondern für andere. Gerade bei den Kasualien, wie man das nennt, also bei herausragenden Wendepunkten im Leben, eben wie so etwas wie das Ende des Lebens, Sterbens, Tod, aber auch Geburt, Konfirmation, Wendepunkte in der Biografie.
SWR1-Hörer Jan ist sozusagen auf ihren Spuren, würde ich sagen. Er studiert Religionswissenschaft und Philosophie an der Uni Bremen und er hat eine Frage, und zwar: Was würden Sie aus Ihrer Perspektive dazu sagen, wenn Glaube zur Ideologie wird, die zum Teil extrem homophob und vielem feindlich gegenübersteht? Er schreibt: Ich möchte niemandem seinen oder ihren Glauben absprechen, aber wenn es in solch eine Richtung geht, sehe ich Glaube als extrem gefährlich.
Ja, damit hat man nicht nur in Bremen völlig recht. Nein, das ist natürlich eine ganz, ganz große Gefahr, weil Glaube sozusagen aufs Ganze geht und starke Wahrheitsansprüche hat. Und es ist immer wieder kritisch kommentiert worden, religionsgeschichtlich, dass auch die christliche Tradition starke Unterscheidungen zwischen wahr und falsch macht, zwischen richtig und sündig oder dergleichen mehr. Also, dass es ein internes Modul gibt der Selbstideologisierung. Die kommt also nicht von außen, sondern sogar von innen. Und das muss man sozusagen intern verarbeiten. Aber ich denke, dass der christliche Glaube das auch tut. Dass er also selbstkritisch bleibt, dass er sein eigenes Angefochtensein mitbedenkt und dass das zum Vollzug gehört. Sich also nicht selbst sicher zu sein. Gerade also im Angesicht der Gefahr, ideologisch zu werden, also andere abzudrängen, anderen irgendetwas aufzudrängen, also zu dränglich zu sein. Das sind ja alles diese Metaphern, die da kommen, also die man unter Götzendienst, unter Ideologieverdacht oder wie auch immer etwas traditioneller oder irritierender bezeichnen kann, dass man die nicht nur von außen bekämpft, sondern dass der Glaube selber ein kritisches, selbstkritisches Unruhemodul hat, um damit umzugehen, weil es nicht immer nur die anderen betrifft, die ideologisch sind, sondern die selber sozusagen dieses Problem selber an sich selbst erfahren im Glauben. Und da muss sich der Glaube zu sich selbst verhalten.
Hans-Joachim Schmidt, SWR1-Hörer aus Bühl, der bescheinigt uns eine interessante Sendung. Das Kompliment gebe ich gleich auf Ihre Seite weiter. Hartmut von Sass, vielen Dank, dass Sie da waren, uns einige Sachen sehr deutlich gemacht haben, wie man Glaube, Kirche, Religion auch verstehen kann und verstehen sollte. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.